Von unten im Gespräch. Diskussionen, Interviews, Gesprächsrunden zu aktuellen Themen. Eine Sendung der Nachrichtenredaktion von Radio Helsinki.
Wir sind heute auf der Straße, um ein Zeichen zu setzen gegen das mörderische Grenzsystem, dessen Teil auch Österreich ist, dessen Teil die EU ist. Wir wollen die Festung Europa einreißen. Say it loud, say it clear.
Refugees are welcome here.
Say it loud, say it clear.
Refugees are welcome here.
Hallo an alle Zuhörer und Zuhörerinnen und herzlich willkommen bei Von unten im Gespräch. Aus dem Studio begrüßen euch Tamara und Lukas. Ihr hört heute einen Rückblick der Grenzentöten-Demonstration, die am 4. Februar in Innsbruck stattgefunden hat. Die Demo richtet sich gegen das brutale Grenzregime der EU, aber auch gegen die brutale Abschiebepolitik Österreichs und fordert einen solidarischen Umgang mit geflüchteten Menschen. Ihr hört die Redebeiträge von der Organisation Fluchtpunkt Innsbruck und der Antirepressionsgruppe Innsbruck. Danach kommen die Redebeiträge der Initiativen Bürgelkopf schließen und SOS Balkanroute. Nach einem Kommentar der Von unten Redaktion zu einer geplanten EU-Richtlinie, die Pushbacks legalisieren soll, hört ihr die Redebeiträge von Sea-Watch und dem No Borders Team Polen. Gleich geht's los mit den ersten beiden Redebeiträgen von der Organisation Fluchtpunkt und der Antirepressionsgruppe Innsbruck.
Von unten. Wir sind mit euch auf der Straße.
Polen, Belarus, Lesbos, Melilla, die Wüste in der Subsahara, das Mittelmeer. Die Liste der tödlichen Grenzen ließe sich stundenlang fortführen. So unterschiedlich die einzelnen Grenzräume auch sein mögen, so ähnlich sind sie sich letztlich doch in ihrer Funktion. Sie alle verfolgen unter anderem ein Ziel, den vergangenen und gegenwärtig geraubten Wohlstand des globalen Nordens mit allen Mitteln zu verteidigen. Ein Wohlstand, der auf dem Rücken einer Mehrheit für eine Minderheit aufgebaut wurde. Ein Wohlstand, der mit Morden, Ausbeutungen und Unterdrückungen brutal genommen wurde. Ein Wohlstand, der mit massiven Menschenrechtsbrüchen einhergeht und nur durch grenzenlose Gewalt aufrechterhalten werden kann. Das europäische Grenzregime gehört zu einem der tödlichsten weltweit. Es kennt kein Erbarmen und predigt in einer nicht abreißen wollenden Endlosschleife Barmherzigkeit. Es hebelt Menschenrechte aus und wird nicht müde, sie gleichzeitig als Fundament des globalen Nordens zu propagieren. Die Scheinheiligkeiten und Widersprüchlichkeiten nehmen immer wieder Ausmaße an, die selbst für Menschen, die sich intensiv mit diesen Verhältnissen auseinandersetzen, unvorstellbar sind. Erzählungen von Betroffenen wirken oft surreal für Gewinnerinnen der globalen Geburtslotterie wie mich. Sie verweisen aber gleichzeitig auf die gewaltvolle Lebensrealität vieler Menschen im Kampf um globale Bewegungsfreiheit. Folter, Pushbacks und Erniedrigungen sind immanenter Bestandteil der europäischen Grenzpolitik. Die rohe Gewalt, die Menschen auf der Suche nach Schutz erleiden, ist längst kein blinder Fleck mehr in europäischen Gesellschaften. Sie wird wissentlich und willentlich begangen. Und noch viel schlimmer, sie wird verteidigt. Die Legitimationsgrundlage für diese Gewalt hieß und heißt bis heute Rassismus. Rassismus durchzieht Behörden, Institutionen und Politiken. In Innsbruck, in Tirol, in Österreich und Europa. Er ist nicht das Problem einiger weniger gewaltbereiter Rechtsextremer. Er ist auch nicht das Problem einiger weniger Reichsbürgerinnen, die vor angekündigten Razzien noch schnell belastendes Material verschwinden lassen. Rassismus ist auch verdammt noch einmal kein Fehler in einem sonst funktionierenden System. Nein, Rassismus liegt diesem Scheißsystem zugrunde. Rassismus hat System. Er zersetzt diese Gesellschaften, dividiert uns auseinander und macht uns zu Ungleichen. dass viele Menschen mit Rassismus- und Grenzregime-Erfahrungen bis heute noch dafür kämpfen müssen, dass Rassismus als gesamtgesellschaftliches Problem anerkannt wird, ist vor diesem Hintergrund doppelte Gewalt. Ihn nicht nur erfahren zu müssen, sondern in vielen Kontexten auch noch erklären zu müssen, beziehungsweise in vielen Fällen indirekt oder direkt dazu aufgefordert zu werden, seine Existenz überhaupt erst zu beweisen, empfinde ich als zutiefst beschämend. Ich möchte heute kein FPÖ- oder ÖVP-Bashing betreiben, auch wenn sie genügend Anlässe dafür geben würden. Aber rechtsextreme und rechtskonservative Parteien sind nur ein Teil der Gefahr. Was mich viel mehr ängstigt, um es in Anlehnung an Theodor Adorno zu formulieren, ist die Erstarkung der Rechten in der Maske der Demokratinnen. Wie oft ich etwa das Argument von überzeugten Grünen und SPÖ-Wählerinnen oder Politikerinnen gehört habe, ja, Herr stellvertretende Landeshauptmann Dornauer, gerade Sie sind gemeint. Ich verstehe, was du sagst und ich bin auch grundsätzlich auf deiner Seite, aber wir müssen die Ängste der einheimischen Bevölkerung auch ernst nehmen. Ja, also verdammt gerne, dann nehmt meine Angst ernst. Und diese Angst geht nicht von Menschen aus, die in Österreich ihr Recht auf Schutz einfordern. Diese Angst geht mit Sicherheit auch nicht von Aktivisten aus, die in den Absamer Zelten in den Hungerstreik getreten sind, um auf die menschenverachtenden Zustände ihrer Unterbringung aufmerksam zu machen. Diese Angst geht auch nicht von Menschen aus, die sich durch jahrelange Asylverfahren quälen müssen. Nein, meine Angst geht von jenen Menschen aus, die zur Normalisierung rechter Gewalt in Europa beitragen. Sie rührt aus der Tatsache, dass migrantisierte Menschen auf offener Straße erschossen werden, angespuckt oder beschimpft. Meine Angst wächst durch die Alltäglichkeit der Folter, durch die Alltäglichkeit von Morden und Misshandlungen an europäischen Grenzen. Meine Angst wird geschürt durch die restriktive und immer restriktivere Asylgesetzgebung in europäischen Ländern. Nicht, weil ich direkt davon betroffen wäre, sondern weil sie grundlegende Rechte aushebelt. Sie wird geschürt von der Wohlstandsignoranz vieler Bürgerinnen mit europäischer Staatsbürgerinnenschaft, die sich mit einfachen Antworten auf komplexe Zusammenhänge zufrieden geben und dabei jegliche Historie ausblenden. All das und noch viel mehr macht mir Angst. Und damit bin ich mit Sicherheit nicht alleine. Also ja, gerne, liebe Politikerinnen, nehmt uns ernst. Das sind sehr reale Ängste, die auf Tatsachen beruhen. Zum Glück haben viele von uns gelernt, diese Angst in Wut zu transformieren, in politische Empörung. Wir nehmen diese gewaltvollen und uns trennenden Politiken nicht mehr länger hin. Es reicht und das schon seit gestern. Liebe alle, die ihr heute hier seid und gemeinsam für eine bessere Gesellschaft eintretet, bitte passt aufeinander auf, heute und morgen. Steht zusammen und seid laut. In diesem Sinne, alerta, alerta, antifaschista!
Liebe GefährtInnen, liebe GenossInnen, Repression ist die gewaltsame Durchsetzung der Interessen des Staates und des Kapitals. Sie werden vor allem von der Polizei, den Gerichten und den Knästen durchgesetzt. Der Klassenwiderspruch, die patriarchale Unterdrückung und der strukturelle Rassismus sind derart offensichtliche Ungerechtigkeiten, dass sie nur mit Gewalt aufrechterhalten werden können. Das europäische Grenzregime funktioniert nur, weil Beamte ihren Befehlen gehorchen. Die PolizistInnen vollstrecken das Verhaften und Verschleppen von sogenannten illegalen Menschen, halten sie in ihren Kerkern fest und schieben sie dann ab. Sich gegen Abschiebungen zu positionieren, bedeutet deshalb immer auch, sich gegen die Gewalt von PolizistInnen zu stellen. In den Knästen Österreichs sitzen zum Großteil Menschen, welche aufgrund von Eigentumsdelikten verurteilt wurden. Es sind Personen, die ihre Rechnungen nicht bezahlen können oder die stehlen müssen, um über die Runden zu kommen. Weil es sich vor allem um proletarische und subproletarische Personen handelt, ist es legitim, von Klassenjustiz zu sprechen. Diese Menschen werden durch den Knast aus ihren sozialen Kontexten gerissen und in einen total überwachten und erniedrigenden Alltag gezwungen. Migrantische Menschen müssen oft monatelang in Schubhaft ausharren, wo sie zum Schluss die Deportation in Länder erwartet, die weder sicher sind noch eine Zukunftsperspektive für sie bietet. Neben den Knästen, der wahrscheinlich drastischsten Form der Repression, begegnen wir Disziplinierung und Bestrafung durch den Staat auch in einer Vielzahl von anderen Formen. Dicke Kontrolle in der Tram, Racial Profiling auf der Straße, jahrelange Bewährungsstrafen oder nahezu unbezahlbare Geldstrafen. Auch jene Menschen, die sich aktiv gegen die kapitalistischen Verhältnisse positionieren, werden vom Repressionsapparat angegriffen. RevolutionärInnen, Subversive, widerständige AktivistInnen und radikal-emanzipatorische Bewegungen stehen in ständiger Gefahr, getroffen zu werden. Wir nehmen diese Unterdrückung aber nicht widerstandslos hin. Wenn sie einige von uns versuchen zu attackieren, antworten wir als starke Gemeinschaft. Wir stehen eng zusammen, unterstützen uns gegenseitig und werden uns nicht einschüchtern lassen. Sie wollen unseren Widerstand brechen, doch sie bewirken genau das Gegenteil. Wenn wir Gegenwind begegnen, wissen wir, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wir wünschen euch heute eine kämpferische Demo hier in Innsbruck. Lasst euch von den Cops keine Angst machen. Sie werden uns nicht brechen. Wir werden immer wieder Abschiebungen blockieren, Menschen auf der Flucht weiterhelfen und unsere Wut auf die Straße tragen. Feuer und Flamme den Knästen, Freiheit für alle Gefangenen. Nieder mit der Festung Europa. Anti-Rep, IBK.
Ich stehe jetzt hier gerade vor der ÖVP-Zentrale Tirol in Innsbruck. Vor mir sind 6 Polizeiautos, über mir eine Drohne und die ersten Rauchbomben werden gerade in der Demo gezündet. Es ist nicht ganz klar, was jetzt passiert von der Polizei. Vor der Zentrale stehen 7 Polizistinnen in Riot Gear, die sich jetzt gerade einsatzbereit machen. Und die Demo ist in Farbe eingehüllt. Gerade vor dem Gebäude der FPÖ in Tirol, in Innsbruck. Gerade läuft die Grenzen-Töten-Demo vor dem Gebäude entlang und einschlägige Parolen werden geschrien. Die Polizei ist auch im starken Aufgebot vor Ort. Pyrotechnik wird gezündet. Ja, ich bin gerade hier mit der Grenzen-Töten-Demo unterwegs durch Innsbruck. Wir sind gerade an den Parteizentralen der FPÖ und der ÖVP vorbeigelaufen und die Polizei ist mit einem enormen Aufgebot vor Ort. Bis jetzt wurde einige Pyrotechnik gezündet, Farbbomben sind geflogen. Als nächstes kommt die Zentrale der SPÖ Tirol. Mal schauen, was da auf uns wartet. Wie sich unschwer erkennen lässt, ist der Demozug jetzt vor der Parteizentrale der SPÖ Tirol angekommen. Pyrotechnische Gegenstände werden weiter gezündet. Die Polizei versucht natürlich die Zentrale, wie auch schon die von der FPÖ und der ÖVP, abzuschirmen mit Schilden und Riot Gear. Mal schauen, wie erfolgreich sie dann auch sein werden. Der Demozug stoppt gerade aufgrund der mehrfachen Verwendung von Pyrotechnik. Die Polizei macht Videoaufnahmen von der gezündeten Pyrotechnik und von den Böllern, die geworfen werden.
Achtung, Achtung! Eine Durchsage der Landespolizeidirektion Tirol. Wir weisen Sie darauf hin, dass die
die Verwendung von pyrotechnischen Gegenständen in diesem Bereich verboten ist.
Das waren ein paar Eindrücke, die Lukas auf der Grenzen-Töten-Demonstration in Innsbruck für euch gesammelt hat. Nach einer kurzen Pause geht es weiter mit den nächsten Redebeiträgen.
Du bist aktivistisch aktiv, kämpfst für das gute Leben für alle oder willst einfach nur etwas verändern? Tipping Points 8 in Wien wartet auf dich. Vom 24. bis zum 26. Februar dreht sich in Wien alles um die Themen Bewegungsaufbau, Kämpfe für Gerechtigkeit und wie Gruppen sich ermächtigen können, um etwas zu verändern.
Tipping Points bietet euch an einem Wochenende ein vielfältiges Programm zu Moderation, Aktionsplanung und Training, Rechtshilfe, Pressearbeit, Strategieentwicklung, nachhaltigem Aktivismus, sicherer Kommunikation und Kampagneplanung.
Tipping Points 8 vom 24. bis zum 26. Februar in Wien. Ihr könnt euch ab sofort auf der Webseite anmelden.
www.tippingpoints.live. Ihr hört von unten im Gespräch mit einer Sendung zur Grenzen-Töten-Demonstration, die am 4. Februar in Innsbruck stattgefunden hat. Wir kommen zu den nächsten beiden Redebeiträgen von der Initiative Bügelkopf schließen und SOS Balkanroute.
Real hat das Lager weitere Funktionen: Isolation, Fremdbestimmung, Kontrolle, Zermürbung, Brechung, Abschreckung. Es ist kein Zufall, dass in ein und demselben Lager sowohl kurzzeitig Leute untergebracht werden, die gerade nach Österreich gekommen sind, als auch Menschen, die bereits seit 8 Jahren in Österreich verweilen und aufgrund negativer Asylbescheide mehrere Monate oder gar Jahre am Bürgerkopf festgehalten werden. So sehen auch die Neuangekommenen gleich, was einmal ihr eigenes Schicksal werden könnte. Das vorwiegend unter dem Namen Rückkehrzentrum bekannte Lager Bürgelkopf liegt knapp unterhalb des Berggipfels Bürgelkopf am Ende einer 8 Kilometer langen Vorstraße. Von dort aus dauert der Fußmarsch talwärts über eine Stunde, bis das nächste Haus in Sicht ist. Zum nächstgelegenen Supermarkt im Dorf Fieberbrunn sind es über 1,5 Stunden. Der Weg bergaufwärts nimmt rund 2,5 Stunden Gehzeit in Anspruch. Es gibt zwar eine Art Shuttlebus mit 8 Plätzen, der Bewohnerin ins Dorf bringt, wer doch keinen Platz bekommt, hat Pech gehabt. Immer wieder berichten Betroffene davon, dass das Lager mehrere Wochen nicht verlassen konnten. Ich möchte mich versuchen, kurz zu halten. Es gibt keine Möglichkeiten, sich selbst Essen zuzubereiten. Die Leute schlafen in Zimmern mit 4 bis 6 anderen. Zimmerkontrollen passieren regelmäßig zwischen 22 und 6 Uhr. Dürfen die Bewohner das Lager nicht verlassen. Geld kriegen die meisten überhaupt keins. Besucher werden immer weiter erschwert. Die Leute arbeiten für Sklavenlöhne von 1,60 Euro pro Stunde. Depressionen, Schlafstörungen und massive Psychopharmaka-Konsum sind an der Tagesordnung. Die Initiative Bürgerkopf schließen arbeitet auf die Schließung dieses extrem isolierten Lagers hin und versucht darüber hinaus konkrete Hilfen für die Bewohnerinnen zu organisieren, wie zum Beispiel Kleiderspenden, den Kauf von Smartphones, Handyguthaben oder Tabak. Im Rahmen monatlicher Fahrten zum Lager verteilen die Aktivistinnen die gesammelten Spenden, halten den Kontakt zu den Bewohnerinnen und informieren sich über die Lage und Zustände vor Ort. In Absprache und auf Wunsch der Betroffenen trägt die Initiative die Informationen dann in die Öffentlichkeit und verweist in Form von Aktionen, Veranstaltungen und Medienarbeit auf das Lager Bürgelkopf als Ausdruck der Festung Europa. Im Inneren ergänzt es die Abriegelung und Bewaffnung der Außengrenzen. Wenn es gelingt, vorbei an Frontex-Soldaten, Stacheldrahtzäunen, Mauern und prügelnden Grenzpolizisten einen Weg ins ersehnte Europa zu finden, der die Welt mit allen Mitteln, die der bürgerlich-kapitalistische Rechtsstaat einräumt, möglichst gefängnisähnlich festgehalten. Alles wird dran gesetzt, Abschiebung durchzusetzen. Und dort, wo aus bürokratischen bzw. rechtlichen Gründen keine Abschiebung möglich ist, werden Menschen in abgeschiedenen und überfüllten Lagern unter widrigen Bedingungen interniert, um so zu einer Ausreise bewegt zu werden. Das ist der Zweck des Lagers Bürgelkopf und weiterer Lager in Österreich. Das ist der Zweck der Rückkehrzentren in Dänemark, der sogenannten Ankerzentren in Bayern und ähnliche Einrichtungen etwa in Italien oder der Schweiz. Wie auch immer sie heißen. Die Initiative Bürgerkopf schließen hat es sich daher zum Ziel gesetzt, diesen Zuständen entschlossen entgegenzutreten. Dankeschön.
Dieser Redebeitrag war von der Initiative Rückkehrzentren schließen. Wir haben bereits über dieses Thema berichtet und ihr könnt euch diesen Beitrag auf der CBA-Seite anhören. Die Situation von geflüchteten Menschen ist jedoch nicht nur innerhalb der Europäischen Union menschenunwürdig. Auch an der europäischen Außengrenze sind Gewalt, Mord und illegale Pushbacks an der Tagesordnung. Ihr hört jetzt einen Beitrag über die Verbrechen von Frontex, der sogenannten Grenzschutzagentur der Europäischen Union.
Mission hat Frontex überall auf Fluchtrouten, eben auch im Mittelmeer. Hinzu kommt, dass Frontex Grenzpolizistinnen trainiert. Finanziert wird die Agentur durch den EU-Haushalt und den Schengen-Mitgliedstaaten. Wir fordern ein klares Nein zur finanziellen Unterstützung von Frontex. Aus dem Beitrag von SWR2 sehen wir typisches Handeln von Frontex auf dem Mittelmeer. Ein rumänisches Schiff der EU-Agentur Frontex schiebt sich vor das überfüllte Schlauchboot mit Schutzsuchenden. Doch das europäische Schiff rettet die Menschen nicht, was eigentlich ihre Pflicht wäre, laut dem internationalen Seerecht. Stattdessen zeigt sich eine weitere Szene, wie sie mit hoher Geschwindigkeit nah an ihnen vorbeifahrt, dabei Wellen erzeugt und das Boot in lebensbedrohliche Situationen führt. Eine bekannte Taktik, Menschen zurückzutreiben. Die Indizien von zahlreichen Videomaterialien scheinen eindeutig zu belegen, dass Frontex-Schiffe direkt an Pushbacks auf dem Mittelmeer verwickelt sind. In den letzten 6 Jahren wurden mehr als 185.000 Menschen Opfer illegalen Pushbacks auf dem zentralen Mittelmeer. Frontex ist aktiv an systematischen Menschenrechtsverletzungen beteiligt, beobachtet und toleriert sie. Für Matteo de Belli von Amnesty International spielt Frontex mittlerweile die Schlüsselrolle bei Rückführungen im zentralen Mittelmeer. Frontex ist zum Gamechanger geworden. Ohne deren Informationen können niemals so viele Schutzsuchende abgefangen werden. Das System dahinter: Frontex-Flugzeuge spüren Boote der schutzsuchenden Menschen im zentralen Mittelmeer auf, meldet die Koordination an die Seenotleitstellung und somit auch nach Tripolis. Frontex hat Wärmebildkameras, Schiffe und Flugzeuge, also das gesamte Paket der Überwachung. Aber Menschen in Seenot retten sie nicht. Diesem Ziel wird Frontex längst nicht gerecht. Vielmehr ist es ihr Ziel, Menschen zu sichten, damit die sogenannte libysche Küstenwache die gewaltsame Rückführung der Menschen nach Libyen übernehmen kann. Dort drohen ihre schwere Menschenrechtsverletzungen. Warum die sogenannte libysche Küstenwache? Deshalb, weil Seenotretterinnen wollen mit dieser Bezeichnung klar erkenntlich machen, dass es sich hier um keine Organisation handelt, die Rettung und Hilfe zum Ziel hat. Allein in den ersten 3 Monaten letzten Jahres hat die sogenannte libysche Küstenwache mehr als 4.500 Menschen abgefangen und zurückgebracht. Die Menschen, die zurückgeschleppt werden, landen oftmals in Gefängnissen, wo sie Zeugenaussagen zufolge gefoltert, sexuell missbraucht, vergewaltigt und versklavt werden. Ein weiterer Bericht vom 30. Juni 2021 beschreibt, wie erst versucht wurde, ein Boot mit 50 Schutzsuchenden an Bord zu rammen und wie schließlich Schüsse abgefeuert wurden. Von Menschen, die Pushbacks erleben, hört man folgende Sätze. Sie haben mein Gesicht wieder und wieder auf den Boden gedrückt. Wenn du ihnen in den Augen siehst, dann treten sie dich. Sie haben Spraydosen verwendet, um Köpfe zu markieren. Sie haben uns verprügelt, auch alte Menschen und Kinder. Ich kann es nicht oft genug betonen, Frontex ist eine EU-Agentur. Wie viele Menschen müssen eigentlich noch leiden und sterben, bis Österreich und die gesamte EU endlich handelt? Genau, wir stehen hier und immer noch hier, einmal mehr, Grenzen töten. Wir sollten längst nicht mehr hier stehen. Wir merken, dass die EU Frontex stärkt, aber wir beobachten auch, dass die Zahl der Toten und die Brutalität an der EU-Außengrenze steigt. Ich bin wütend auf die Ignoranz unseres kapitalistischen Systems, das tagtäglich so viel Leid an Menschen ausübt und sich den Konsequenzen entzieht. Die systematischen Pushbacks sind ein Verbrechen. Die EU muss eine größere Verantwortung bezüglich der Überwachung von Frontex wahrnehmen und ihre Abschottungspolitik dringend überdenken. Sie widerspricht jeglicher Grundlage an Menschenrechten. Es ist grauenhaft, dass NGOs notwendig sind, Menschenleben zu retten, während die Staaten dies kriminalisieren. Die Kriminalisierung wird zunehmend stärker, gerade durch die ultrarechte Regierung Italiens. Seit Jahren ist klar, dass Libyen schlimmste Menschenrechtsverletzungen an fliehenden Menschen begehen. Jedoch möchte Italien Libyen mit 5 weiteren Patrouillenbooten ausrüsten. Ja, nieder mit der Festung Europas. Es ist wichtig, dass wir alle hier sind. Es ist wichtig, solange es nötig ist, für eine faire Einreise für Schutzsuchende zu kämpfen. Hören wir nicht auf, dieses Ziel zu verfolgen und setzen wir uns gemeinsam für die Bewegungsfreiheit von allen ein. Seenotrettung ist keine Verbrechung. Seenotrettung ist eine humanitäre Pflicht und ein täglicher Kampf fürs Überleben. Abschottung darf nicht die Antwort auf unsere Krisen sein. Kämpfen wir für Menschenleben und ein gerechtes System. Grenzen töten.
So ist also die Situation aktuell an den europäischen Außengrenzen. Doch ein Blick in die Zukunft zeigt, dass diese Praktiken noch mehr institutionalisiert und verrechtlicht werden sollen. Nicht nur werden Menschenrecht, Asylrecht und europäisches Recht an der Außengrenze der Europäischen Union strukturell gebrochen. Nein, die EU-Kommission möchte diese Verbrechen zum Jahr 2024 offiziell einführen. Momentan wird dafür ein Papier erarbeitet, das den Umgang mit Menschen aus sogenannten Drittstaaten klären soll und die menschenunwürdigen Praktiken der EU schriftlich festlegen soll. Plan ist, dabei im europäischen Grenzbereich und auch innerhalb der EU ein sogenanntes Screening zu institutionalisieren. Screening an den Grenzen oder im Grenzbereich der EU wird schon seit mehreren Jahren auf den griechischen Inseln beispielsweise durchgeführt. Ziel dabei ist es, Menschen zu separieren und die Personen, die aus Staaten mit einer geringen Asylanerkennungsrate kommen, schon an der Grenze abzufangen und in einem Pushback wieder rückzuführen. Dies verstößt natürlich gegen internationales Asylrecht und auch gegen die europäische Gesetzgebung. Der Trick, der ab 2024 verschriftlicht werden soll, ist dabei, dass Menschen, die beispielsweise auf den griechischen Inseln wie Lesbos oder Samos physisch anwesend sind, rechtlich nicht als in der EU eingestuft werden. Somit ist es Menschen auch nicht möglich, gegen diese Ergebnisse des Screenings vorzugehen und das Screening anzuklagen oder einen Asylantrag einzuklagen. Doch damit nicht genug. Die neuen Regularien zum Screening sollen ebenfalls nationale Behörden der Mitgliedstaaten dazu bemächtigen, Menschen, die sich bereits im Land befinden, screenen zu können und, falls diese die EU-Grenze illegal überquert haben, auch dann wieder rückführen zu können. Diese momentan diskutierten neuen Richtlinien zum Umgang mit geflüchteten Menschen aus Drittstaaten und anderen Staaten liest sich einerseits wie ein Freifahrtstein für Racial Profiling innerhalb der EU und andererseits als Verschriftlichung rechtswidriger Praktiken an der Außengrenze, womit Pushbacks ganz offiziell als Teil des europäischen Asylverfahrens integriert werden.
Das war ein Kommentar der Redaktion, wie die EU versucht, mit einer neuen Richtlinie die brutalen und menschenverachtenden Pushbacks an der EU-Außengrenze zu legalisieren. Wir kommen jetzt auch schon zu den letzten beiden Redebeiträgen von Sea-Watch und dem No-Border-Team Polen.
Hallo, mein Name ist Christian und ich bin Aktivist bei Sea-Watch. Sichere und legale Fluchtwege müssen geschaffen werden. Menschen müssen das Recht und die Möglichkeit haben, auf sicheren und legalen Wegen Schutz vor Gewalt, Folter, Ausbeutung und Krieg zu finden. Dieses Recht muss für alle Menschen gelten. Nicht nur für diejenigen, die in einem Land mit dem richtigen Pass geboren wurden, sich ein Visum leisten und sich aussuchen können, welche Route sie in ein anderes Land nehmen. Diese Wege müssen überall geschaffen werden. Gleichermaßen über See, über Land und in der Luft. Doch dieses allgemeingültige Menschenrecht wird Migrierenden an den europäischen Außengrenzen bewusst entzogen. Mitverantwortlich für die Umsetzung dieser Abschottung zeigt sich die Europäische Agentur für die Grenz- und Küstenwache Frontex. Frontex ist schon lange nicht mehr nur Beobachter der europäischen Außengrenzen, sondern hat sich zu einem intransparenten, durch die Mitgliedstaaten der EU finanzierten Abschreckungsorgan manifestiert. Hierfür stattet die Europäische Union ihre Grenzschutzbehörde immer weiter aus. Mehr als 100 Millionen Euro Sondervermögen erhält Frontex allein dieses Jahr zur Absicherung von Grenzzäunen in der Ägäis sowie der Anstellung weiterer 400 Grenzschutzbeamten und Beamtinnen. Das Ziel ist die Errichtung eines Festungswalls an den europäischen Außengrenzen. Wir von Sea-Watch sind mit Schiffen und Flugzeugen im zentralen Mittelmeer aktiv, um Menschen in Seenot zu retten und die realen Folgen einer menschenverachtenden Abschottungspolitik an den EU-Außengrenzen zu dokumentieren. Unsere Aufklärungsflugzeuge Seabird 1 und 2 beobachten dort regelmäßige Fälle unterlassener Hilfeleistung sowie direkte Beteiligung von Frontex oder EU-Mitgliedstaaten an Push- oder Pullbacks. Europa in Form von Frontex darf sich nicht von der durch internationales Recht übertragenen Verantwortung der Seenotrettung und dem Non-Refoulement-Prinzip und damit der Genfer Geflüchtetenkonvention entziehen. Menschen werden in Gebiete zurückgedrängt, die ihnen keinen Schutz bieten können oder wollen. Egal, ob auf dem zentralen Mittelmeer, der Ägäis, dem ehemaligen Balkanroute oder sonst wo in Europa. Die Agentur wird nicht genutzt, Menschen an den europäischen Außengrenzen zu schützen, sondern um diese Grenzen zu verteidigen. Deshalb fordern wir ein Ende der Kriminalisierung von migrierenden Menschen, die Errichtung sicherer und legaler Fluchtrouten und ein Ende des tödlichen EU-Grenzregimes. Das aktive Einstehen gegen jede Grenze, die egal wo versucht, Menschen davon abzuhalten, ihre grundlegenden Rechte in Anspruch zu nehmen. Vielen Dank.
Von unten, das Nachrichtenmagazin auf Radio Helsinki.
We can't be here with you in person today, but it doesn't really matter that much as we are all part of the same struggle. Whether in Poland, Austria, France, Greece, Italy, Slovenia, Romania or Ukraine. We are all fighting for basic human dignity and equal rights for all people. Regardless of our background, the passport we have in our pockets, the assets we have or what language we speak. There are universal values that the politicians who rule this world so easily forget. We cannot ignore it. We, every day, encounter violations of basic human rights. We meet the aggression that the authorities of countries that call themselves civilized use against defenseless people. Against people whose only offense is that they want to live in a safe place. In a place where their children won't be killed by a bomb blast, where they won't have to suffer starvation and do terrible things to survive. People whose only offense is that they were born in another part of the world. Many of us did not think about how much privilege we had living in Europe. Many of us considered it normal, something we were entitled to. Most of us didn't have to fight for it, risk our lives, and watch our brothers, sisters, partners, children, and parents die. Many of us realized the enormity of the injustice when we met people who had lost everything and had not experienced a single day free from fear for their lives and loved ones. Once you come down to earth and see what's happening around the world, you can't move past it. You can't then pretend it all doesn't exist. In Poland, in the forests on the border with Belarus, more than 30 bodies have been found in the last 16 months. But no one knows how many of them have not been found. Hundreds of people are missing. Tens of thousands of people were brutally pushed back to Belarus, were thrown into icy rivers in the middle of winter. This is still happening. The beatings are the daily occurrence. For border guards, it doesn't matter if these are men, pregnant women, children, disabled or sick. Border guards, Frontex, the police and the military guarding the European Union's external borders appear to us as monsters without feelings. This is indeed the case. Their degeneracy has reached a level that most people cannot imagine. But they are only the last link in a system that as its goal has the segregation and discipline of people. The atrocities we are witnessing are carefully planned actions to maintain inequality, to provide cheap labor, keeping people in constant fear and dependence. In Poland, over the past 16 months, thousands of people have been locked up in prisons, disguised as Closed Center for Foreigners, as its official name says. Many people are still trapped there. They are deprived of information about their situation, deprived of interpreters, legal assistance, and proper medical care. They don't even have names. Guards address them using the numbers under which they were registered. They don't know how long they will remain locked up and have barely any contact with their families. This is a disgraceful torture perpetrated by Poland and supported by European Union's authorities. In recent months, in these facilities, there have been more than a dozen suicide attempts, some, unfortunately, successful. There are riots all the time, which are brutally suppressed by the guards. Dozens have been starving in protest, grasping at the most desperate means to draw public attention to their plight. Hunger strikes are happening in those centers at this moment too. We all try to support those imprisoned, but the contact with them is sometimes very difficult. Often we only learn after the fact that someone has been deported or hospitalized, weakened by hunger strike. It's a huge, unjust machine that has set itself the goal of breaking the spirit among the people and killing any sign of solidarity. We do not agree with this and will always oppose the authorities who, using their power, turn it against those who cannot defend themselves.
Das waren die Redebeiträge von Sea-Watch und dem No Borders Team Polen auf der Grenzentöten-Demonstration am 4. Februar in Innsbruck. Gleich geht's weiter mit dem zweiten Teil der Sendung.
Bringing you the truth in the form of
99,6. Jetzt kommen wir zum zweiten Teil der Sendung. Ihr hört einen übernommenen Beitrag von Radio Orange, und zwar die Widerstandschronologien, die von Gerhard Kettler gestaltet werden. Die Widerstandschronologien informieren euch regelmäßig über widerständige Aktionen und Proteste in Wien. Ihr hört die aktuellste Ausgabe zu Demonstrationen, aber auch anderen spannenden Veranstaltungen, die vom 5. bis zum 17. Februar in Wien stattgefunden haben.
Willkommen bei der Widerstandschronologie. Hunderte Menschen beteiligten sich am 6. Februar am Reumannplatz an einer Kundgebung in Solidarität mit in einer Fernsehsendung von einem FPÖ-Politiker rassistisch angegriffenen Schülerinnen und mit allen in Wien wohnenden Menschen, unabhängig von Hautfarbe, Geschlecht, Herkunft, religiöser Zugehörigkeit oder anderen Faktoren.
Wien sind wir alle. Unter dem Motto steht die heutige Kundgebung. Ein FPÖ-Politiker hat eine Gruppe Schülerinnen und Schüler menschenverachtend und rassistisch beschimpft. Daraufhin haben sich Rechtsextreme bestärkt gefühlt, einen ekelhaften Angriff auf die Schule in der AHS Labergstraße zu begehen. Sie wollten ihnen sagen, dass sie unerwünscht sind, dass Wien ohne sie besser dran sei. Und das ist falsch. Genau deswegen haben wir uns zusammengetan und sagen, Wien sind wir alle. Wer hat sich alle zusammengetan? Die Bezirksparteien, fast alle Bezirksparteien, haben sich zusammengetan und haben gesagt, wir bilden hier jetzt ein parteiübergreifendes Bündnis. Es sind die Schülerinnen und Schüler Wiens, denen der Angriff galt, und es sind diejenigen, die jetzt zu Wort kommen dürfen. Es sind die gewählten Sprecherinnen und Sprecher der Landesschülerinnenvertretung Wien.
Mein Name ist Oliver, ich bin diesjähriger BS-Landesschulsprecher.
Und ich bin Lina Galler, ich bin stellvertretende BMHS-Landesschulsprecherin.
Rassismus hat in Wien keinen Platz. Wir als Landesschülerinnenvertretung setzen uns dafür ein, dass wirklich jede Stimme und jede Schülerin einen Platz hat, einen Platz im Bildungssystem. Denn es ist wichtig, dass jede Schülerin ein Recht auf Bildung hat. Egal, woher sie kommt, woher er kommt, was die Eltern verdienen oder auch welche Hautfarbe er oder sie hat. Wir setzen uns dafür ein, dass Bildung chancengerecht ist.
Wir haben heute die Ehre, ein Sprachrohr für einen ganz wichtigen Teil unserer Gesellschaft zu sein. Für die Schülerinnen Wiens, für die Zukunft Wiens. Wir stehen vor so vielen Hürden, die nicht jeder und jede einzeln schaffen kann. Nein, wir alle müssen die Zukunft zusammengestalten. Wir Schülerinnen und Schüler sehen Vielfalt als eine Chance, voneinander und miteinander zu lernen. Wir wünschen uns, dass in unseren Schulen ein respektvoller Umgang miteinander gelebt wird und niemand aufgrund seiner Herkunft benachteiligt wird. Alle die gleichen Chancen haben und eine Gemeinschaft gelebt wird. Diversität sollte uns keine Angst machen, sondern als eine Bereicherung gesehen werden. Denn nur in einem Miteinander können wir die Welt gestalten und nicht mit einem Gegeneinander. Aus diesem Grund sollten wir uns immer vor Augen halten, was jede und jeder Einzelne von uns zu einem Miteinander beitragen kann. Denn wir alle, ja wir alle sind Wien. Dankeschön.
Während der Kundgebung entrollten Rechtsextremistinnen auf einem Baustellengerüst beim Amalienbad ein rassistisches Transparent. Das Baugerüst verlassen konnten sie nur mit Polizeischutz. Danke an Eva für die Aufnahme.
Rassister! Rassister! Rassister!
Der 6. Februar ist seit 2014 auch Gedenk- und Aktionstag für alle Menschen, die auf Flucht- und Migrationsrouten und an den Grenzen ermordet worden, verstorben oder verschwunden sind. Nach Angaben von Jana kamen deshalb am 6. Februar rund 70 Personen am Platz der Menschenrechte zusammen, um unter anderem der tausenden Menschen zu gedenken, die jedes Jahr an den EU-Außengrenzen sterben. Am 8. Februar protestierten beim Burgtor rund 15 Personen mit Epicenter Works gegen eine geplante Videoüberwachung aller Zufahrten von Ring und Quai in die Innenstadt, die angeblich für eine Verkehrsberuhigung erforderlich sein soll. Stefan Resch hat darüber für das Nachrichtenmagazin Andi mit Thomas Lohninger von Epicenter Works gesprochen. Hier ein kurzer Ausschnitt aus dem Interview.
Man glaubt, man tut was für Verkehrsberuhigung. In Wirklichkeit gibt man dem Innenministerium Einblicke und Live-Feeds von unseren Innenstädten. Das wäre einfach unverhältnismäßig. Verkehrsberuhigung ist ein hehres Ziel, dem wollen wir nicht entgegenstehen, aber das ist das falsche Mittel. Es gibt gelindere Mittel, zu denen sollte sich die Politik durchringen. Man versucht hier keinerlei Maßnahmen zu setzen, außer wenn Klimaministerin Gewessler eben Videoüberwachung zur Verkehrsberuhigung legalisiert. Und diese Gefahr droht auch jetzt im Februar, März noch, wo nämlich eine Novelle der Straßenverkehrsordnung verhandelt wird. Und sofern das passiert, würden wir wahrscheinlich in allen österreichischen Innenstädten von Salzburg-Graz bis eben Wien solche Videoüberwachung sehen.
Am 11. Februar nahmen rund 150 Personen an einer internationalen Solidaritätskundgebung mit der revolutionären Bewegung im Iran im Sigmund-Freud-Park teil.
Weil wir betonen wollen, dass die Revolution 1979 nicht von Haus aus und von Beginn an eine islamistische war. Dass es eine Revolution war, wo Arbeiterinnen, Jugendliche, Studierende versucht haben, ein unterdrückerisches Regime niederzuwerfen und diese Revolution dann gestohlen wurde. Gestohlen von den Mullahs, die nicht den Interessen der Menschen repräsentiert haben, die auf die Straße gegangen sind und gekämpft haben. Und etwas Ähnliches droht auch heute wieder, wenn eine Koalition aus dem sogenannten Prinzen und anderen versuchen, sich hier zu positionieren und als Führung der Bewegung darzustellen, die nicht den Interessen von Arbeiterinnen, von Jugendlichen, von Studierenden, von Frauen, von Kurdinnen, Balutschen und so weiter im Iran entsprechen. Und ein weiterer zentraler Punkt auf den Demonstrationen, die in dieser Zusammensetzung von linken, sozialistischen, feministischen, kurdischen Organisationen organisiert worden ist, war immer auch eine klare Positionierung gegenüber der österreichischen Bundesregierung, ihrem Verhalten und den politischen Parteien.
Meine Hoffnung darin, dass irgendeine Vertreterin oder ein Vertreter der österreichischen Bundesregierung auch nur einen Finger rühren wird für die Menschen im Iran, diese Hoffnung ist gleich null, wenn der Bundespräsident Van der Bellen auf irgendwelche Goodwill-Touren in den Iran reist, um dort Wirtschaftsdeals abzuschließen, wenn die OMV jahrzehntelang mit roten Top-Managern Geschäfte gemacht hat, wenn österreichische Großkonzerne sich dumm und dämlich verdienen an der Ausbeutung der Menschen im Iran, wenn es Zusammenarbeit auf allen Ebenen zwischen österreichischen Unternehmen, der Politik und den Schlechtern im Iran gibt. Deswegen können wir uns von diesen Politikerinnen und Politikern nichts erwarten. Wo die Bündnispartnerinnen sind, das sind die Menschen, die überall auf der Welt auf die Straße gehen, sich wehren, protestieren, in internationaler Solidarität aktiv sind, aber sich auch für ihre eigenen Rechte gegen ihre eigenen Herrschenden einsetzen.
Bei dieser Kundgebung für Demokratie und Freiheit im Iran wurde auch das Erdbeben in der Türkei, in Kurdistan und in Syrien thematisiert.
Wie wir alle wissen, hat in der Nacht vom 5. auf den 6. Februar ein Erdbeben in der Türkei und in Nordkurdistan sowie Syrien hart getroffen.
Wir erhalten auch Meldungen, dass Hilfsgüter, die in die Erdbebengebiete geschickt wurden, von den türkischen Milizen, von der türkischen Polizei beschlagnahmt werden. Die Minister von Diktator Erdogan lügen währenddessen, dass sie überall im Erdbebengebiet angekommen sind. In Hatay, Adıyaman, Pazarcık und Elbistan, Orte, welche von kurdischer und alevitischer Bevölkerung besiedelt sind, sind jedoch keine Hilfskräfte tätig. Die Zerstörung im Norden Syriens ist ebenfalls sehr groß. Viele Hilfskonvois stehen an der Grenze und werden einfach nicht durchgelassen. Und dennoch hat der kolonialistische türkische Staat am Tag nach dem Erdbeben angefangen, die Gebiete um Tel Rifat zu bombardieren. So menschenverachtend ist dieses türkische Regime. Und es ist nicht nur Erdogan, sondern auch Assad, der diese Katastrophe für sich nutzt und Profite macht mit den Hilfsgeldern, die eigentlich nach Syrien sollten. Und egal ob in der Türkei, im Irak oder im Iran, alle diese Diktatoren profitieren täglich von dem Leid der Bevölkerung, damit sie an der Macht sich halten können. Diese Systematik wollen wir nicht weiter ignorieren. Es liegt an uns, die Menschen vor Ort zu unterstützen. Und es ist auch darauf zu achten, dass die Geldspenden auch dort ankommen, wo sie gebraucht werden. Und wir bitten deshalb alle um eine Spende, egal wie klein, egal wie groß. Jede Spende hilft. Diese Spenden gehen an Roja Sor. Und wir würden uns, wie gesagt, um jede Spende freuen.
Am und um den 12. Februar fanden mehrere Versammlungen im Gedenken an den Aufstand gegen den Austrofaschismus im Februar 1934 statt. 180 bis 200 Personen beteiligten sich in Floridsdorf an einer Demonstration unter dem Motto »Heute wie damals, dem Faschismus entgegentreten«.
Am 12. Februar 1934 schritten die konsequenten Teile der Arbeiterinnenklasse zum bewaffneten Kampf gegen den Dollfußfaschismus. In fast ganz Österreich stellten sich Arbeiterinnen mit der Waffe in der Hand der Errichtung der faschistischen Diktatur entgegen. Dieses bedeutende Kapitel der Geschichte der Arbeiterinnenbewegung ist nach wie vor ein Tabuthema. Tatsächlich ist dieser Kampf ein Grund, stolz auf jene zu sein, die versucht haben, die faschistische Welle über Europa zu brechen. Der Aufstand, welcher entgegen den abwiegelnden Vorgaben der SP-Führung stattfand, blieb isoliert und chancenlos. Ohne Unterstützung durch einen Generalstreik und ohne Massenaktivitäten unterlagen die Februarkämpferinnen der austrofaschistischen Front aus Polizei, Bundesheer und Heimwehren. Hunderte starben in den Kämpfen, weitere wurden nach einer standrechtlichen Verurteilung durch die austrofaschistische Justiz ermordet. Zum ersten Mal seit der Machtübernahme der Faschisten in Italien, Deutschland und Österreich erhoben sich Arbeiterinnen vom 12. bis 16. Februar 1934 bewaffnet gegen den Faschismus. Sie beschlossen sich, gegen die Angriffe auf ihre Rechte und Strukturen zu wehren und einen Aufstand gegen die Bedrohung durch die faschistische Diktatur zu wagen. Damit war dieser Widerstandskampf ein wichtiges Ereignis, nicht nur für Österreich, sondern für ganz Europa. Wir sind heute hier in Floridsdorf, weil dieser Wiener Arbeiterinnenbezirk eines der am stärksten umkämpften Gebiete der Aufständischen war. Unsere Route führt uns zur Feuerwache in der Weißelgasse, zum Schlingerhof und endet beim heutigen Speiser, damaligen FAC-Hof. Der 12. Februar muss als Tag des Aufstands gegen den Austrofaschismus ein gesetzlicher Feiertag werden. Für uns heißt Gedenken kämpfen, heute wie damals dem Faschismus entgegentreten. Deswegen sind wir heute hier auf der Straße.
An die 300 Personen kamen am 14. Februar auf den Platz der Menschenrechte zu One Billion Rising.
Land auf der Welt, in dem Flinters Frauen nicht betroffen sind von Gewalt. Und wir erleben momentan exzessive Gewalt in den verschiedensten Gebieten, in den Kriegsgebieten der Ukraine, im Sudan, in Afghanistan, in Syrien, in der Türkei, wo auch immer wir den Blick hinwenden und auch in Österreich. 2/3 der Täter in Österreich sind Männer. Wir können nicht sagen, dass die Statistiken besser geworden sind, obwohl Österreich das beste, international beste Gewaltschutzgesetz mit der österreichischen Frauenbewegung und der wunderbaren Johanna Donal, die übrigens heute ihren 84. Geburtstag feiern würde, wäre sie noch unter uns. Ihr und diesen Frauen haben wir das Gewaltschutzgesetz zu verdanken, das international das beste und unzählige Male kopierte Gewaltschutzgesetz ist. Und dennoch müssen wir sagen, wir erleben gerade ein eklatantes Staatsversagen. Die Umsetzung des Gewaltschutzgesetzes ist mehr als mangelhaft. Wir haben höhere Femizidzahlen denn je. Wir haben immer mehr Frauen, die von Gewalt betroffen sind. Allein jetzt mit dem gestrigen Stichtag gab es 5 Morde, Feminizide und 12 Mordversuche und schwere Gewalt. One Billion Rising ist aber nicht nur dazu da, um aufzuzeigen, was denn gerade passiert, was gerade los ist und wie gewalttätig die Welt ist und sein kann, vor allem Männer sein können. One Billion Rising ist auch dazu da, die Gewalt zu überwinden, der Gewalt Lebensfreude und Kraft entgegenzusetzen, die viele Überlebende haben, die weiterleben, die Freude am Leben haben, und genau darin lassen wir uns nicht einschränken, egal welche Erfahrungen wir haben mit Sexismus, mit Rassismus, mit Diskriminierung. Wir lassen uns die Freude am Leben nicht nehmen. Wir brechen die Ketten und wir tanzen. Wir haben schon im Parlament gerade getanzt und wir werden hier tanzen.
Ein Schwerpunktthema von One Billion Rising war heuer die Solidarität mit den Frauen im Iran und mit unterdrückten Frauen weltweit, die Aiko Kazuko Kurosaki mit der Performance Blank ausdrückte, bei der sie sich die Haare abschnitt.
Immer wenn ich Nachrichten aus dem Iran, Afghanistan, der Ukraine, Belarus und vielen anderen Ländern dieser Welt höre, werde ich ganz bescheiden. Ich sehe nicht weg. Ich leide mit euch und ich vergesse euch nicht. Alles, was ich als Künstlerin für uns, für euch tun kann und muss, ist diese Performance.
Frauen, Leben, Freiheit, erhebt eure Stimmen, tanzt, ruft, schreit, Frauen, Leben, Freiheit, Frauen, Leben, Freiheit.
Frau, Liebe, Freiheit, Frau, Liebe, Freiheit.
Am Abend des ersten Opernballs nach einer zweijährigen Corona-bedingten Pause, am 16. Februar, gab es mehrere Protestaktionen. Klimaaktivistinnen protestierten in kleinen Gruppen direkt vor der Oper. Projektionen auf die Fassade der Oper wiesen auf die drohende Klimakatastrophe hin. Am roten Teppich entrollten Aktivistinnen ein Transparent mit der Aufschrift »Ihr tanzt, wir brennen«. Die an dieser Aktion beteiligte Aktivistin Lena Schilling veröffentlichte auf sozialen Medien davon ein Video.
Ja, wir tanzen, brennen.
Wäre sie im Luxusbad, ist ganz klar, dass die Klimakrise von denen verursacht wird, sie auch hier die reichsten 10% verursacht mehr als die Hälfte der Treibhausgasen.
Während die WKÖ und der HLK mit seinen tausendschweren Sorgen hier.
Ihr brennt sowieso auch, wenn wir nicht.
Ja, wir kämpfen auch für deine Welt, auch wenn du es nicht willst. Und der Harald Mara und die WKÖ, die verprassen das Geld hier, das wir bräuchten.
Die Klimaaktivistinnen wollten mit ihren Aktionen auf die übergroße Schuld der Reichen und Mächtigen an der Klimakrise hinweisen, berichtete System Change, Not Climate Change. Besondere Kritik sei an der Wirtschaftskammer und deren Präsidenten Mara gerichtet worden. Mehr Informationen darüber gibt es auf systemchangenotclimatechange.at. Rund 500 Personen beteiligten sich an einer Opernball-Demo der KJÖ vom Keplerplatz Richtung Oper. Die Forderungen laut Aufruf waren: keine Profite mit Energie und Miete, Lohnerhöhungen über der Inflationsrate, saftige Erbschaftssteuer sowie Enteignung von Krisengewinnerinnen und Spekulantinnen.
In Zeiten, wo Waffenkonzerne Rekordgewinne damit machen, weil moderne Waffen eben mit Gold aufgewogen werden und an allen Fronten der Welt verschickt werden, in Zeiten, wo Lebensmittelkonzerne extra Profite damit machen, weil sie hoffen, dass wir nicht merken, dass sie mehr verlangen, als sie in der Produktion mehr zahlen müssen. In Zeiten, wo Immobilienkonzerne Rekordgewinne mit Mieten machen, weil wir eine Mietpreisspirale haben, weil ja die Mieten steigen, wenn die Inflation steigt, und die Inflation steigt, wenn die Mieten steigen, ist es eine besonders menschenfreundliche, eine besonders großartige Geste, gemeinsam sich als Reiche zusammenzurotten, ein öffentliches Gebäude in Beschlag zu nehmen und gemeinsam zu feiern, dass man uns das Geld abgenommen hat, das man nun für so einen Blödsinn verprasst. Deswegen gehen wir hier gemeinsam auf die Straße, um deutlich zu machen, dass es uns darum geht, dass die Ungleichheit in dieser Gesellschaft nicht weiter hinzunehmen ist, dass wir auf die Straße gehen, weil wir das System, das überhaupt ermöglicht, den Kapitalismus nicht weiter tragen wollen. Wir gehen hier gemeinsam auf die Straße, um zu zeigen, dass wir ein anderes System wollen, ein System, das auf Gleichheit, Freiheit und Solidarität beruht.
Egal wo Sie feiern und egal wann Sie feiern, wir sind da und wir werden nicht locker lassen, wenn es darum geht, den Kampf um unsere Lebensbedingungen weiterzuführen.
Ein kleiner Block auf der Opernball-Demo demonstrierte hingegen vor allem gegen Israel. Von Widerstand gegen Antisemitismus auf der Demo konnte ich nichts bemerken. Bei einem Punktstand von links, neben dem Opernballbesucherinnenwürstelstand bei der Albertina, labten sich unter dem Motto Bonschweritsch, als ich dort war, knapp 100 Personen. Augenscheinlich aber nicht nur Opernballgegnerinnen, sondern auch Opernballbesucherinnen. Außerdem, seit dem 13. Februar blockieren Klimaaktivistinnen der letzten Generation wieder wiederholt den Autoverkehr durch Blockaden und Ankleben auf der Fahrbahn. Am 13. Februar bei der Sezession, am 14. beim Schloss Schönbrunn, am 15. am Gürtel beim Westbahnhof, am 16. am Margaretengürtel, am 17. wurde der Verkehr auf der Ostautobahn bei der Stadionallee zum Stillstand gebracht. Die Critical Mass bewegte sich am 17. Februar auch wieder durch Wien. Weiterhin gibt es immer noch mehrere weitere Kundgebungen und Demonstrationen gegen das Mullah-Regime im Iran. Jeden Donnerstag wird immer noch am Platz der Menschenrechte gegen die Regierung protestiert. Immer wieder gibt es Mahnwachen und Kundgebungen der Omas gegen rechts. Und dann geschieht auch immer wieder noch vieles mehr, von dem ich nichts mitbekomme. Das war die Widerstandschronologie. Auf Wiederhören.
Und damit sind wir am Ende der Sendung angelangt. Das war eine Sendung zur Grenzen-Töten-Demonstration in Innsbruck. Und als zweiten Teil haben wir die Widerstandschronologien von Radio Orange gesendet. Den gesamten Beitrag könnt ihr jederzeit auf der CBA nachhören und die Widerstandschronologien findet ihr auch auf der CBA. Bei den Sendungstipps zur heutigen Sendung auf unserer Homepage findet ihr auch weiterführende Links zu den ganzen Organisationen, von denen wir heute Redebeiträge gehört haben. Von unten hört ihr diese Woche wie gewohnt am Mittwoch um 17 Uhr mit dem Nachrichtenmagazin und am Donnerstag mit Stimmlagen. Schön, dass ihr dabei wart. Wir hören uns.
Das war Von unten im Gespräch, eine Sendung der Nachrichtenredaktion von Radio Helsinki.